Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal erreichen wir die Kapitel 27 und 28 im 5. Buch Mose. Dieses biblische Buch berichtet ja darüber, wie Mose als Anführer der Israeliten das Volk zusammenruft und es in mehreren Ansprachen dazu auffordert, Gott gehorsam zu sein. Und dafür gibt es einen ganz bestimmten Anlass. In allernächster Zeit sollen die Israeliten auf Gottes Geheiß hin das Land Kanaan in Besitz nehmen. Eine Aufgabe, an der ihre Vorfahren aus lauter Angst gescheitert waren. Obwohl Gott ihnen Schutz und Geleit zugesagt hatte, fürchteten sie sich vor der vermeintlichen Übermacht der fremden Völker in Kanaan. Inzwischen ist eine neue Generation von Israeliten herangewachsen, die das verheißene Land nun endlich für sich erobern soll. Mit Kapitel 27 erreichen wir den nächsten größeren Abschnitt innerhalb des 5. Mosebuches. Sie erinnern sich vielleicht, in den Kapiteln 22 bis 26 ging es in erster Linie um Gesetze und Regelungen, die das persönliche Leben und das Miteinander in der Familie und in der Nachbarschaft ordnen. Die vor uns liegenden Kapitel 27 bis 30 stellen dagegen die Zukunft im Land Kanaan in den Mittelpunkt. Eine exakte inhaltliche Abgrenzung ist im Einzelfall allerdings schwierig. Denn natürlich ist die Zukunft der Israeliten nach der Landnahme Kanaans nicht erst ab Kapitel 27 ein Thema, sondern im ganzen 5. Buch Mose. Kapitel 27 beginnt mit der Anweisung, nach dem Betreten des verheißenen Landes eine Art Denkmal aufzustellen. Dieses Denkmal soll aus großen, mit Kalk getünchten Steinen bestehen, die mit Gesetzesworten beschriftet werden sollen. Damit wird zum Ausdruck gebracht, wir stellen dieses Land Kanaan, das zum Teil noch von heidnischen Völkern bewohnt wird, unter das Gesetz Gottes. Und gleichzeitig erinnern die beschrifteten Steine das Volk daran, dass Gott an seinem Bund festhält und seine damit verknüpften Zusagen Schritt für Schritt einlöst. In der Bibel ist an vielen Stellen davon die Rede, dass ein Bund geschlossen wurde. Wenn es sich um Einzelpersonen handelt, die sich feierlich etwas versprechen, dann könnte man auch von einem Vertrag sprechen. Wenn ganze Völker einen Vertrag miteinander schließen, ist wohl der Begriff Bund die bessere Wahl, um die große Tragweite zu unterstreichen, die damit verbunden sein kann. Und dann gibt es eben den Fall, dass Gott mit Menschen einen Bund schließt. Denken wir beispielsweise an den Bund mit Noah. Im 1. Buch Mose Kapitel 6 ist zu lesen, aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und den Frauen deiner Söhne. Und einige Kapitel weiter, die Sintflut ist inzwischen vorbei, wird von einem Bund mit allen Geschöpfen auf Erden berichtet. Dort heißt es, ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt werden soll durch die Wasser der Sintflut. Und das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Doch kommen wir wieder zu dem Bund zurück, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Diesen Bund hat Gott immer wieder erneuert und hat einzelnen Personen gegenüber bestimmte Zusagen hervorgehoben. Manche Theologen sprechen deshalb auch nicht von dem einen Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, sondern von dem Bund mit Abraham, von dem Bund mit Mose und so weiter. Interessant ist die Tatsache, dass Gott seine Zusagen manchmal an bestimmte Bedingungen knüpft, während ein andermal keine Bedingungen genannt werden. So heißt es etwa im 1. Buch Mose Kapitel 15, an dem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dies Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Hier werden also keine Bedingungen genannt, die erfüllt sein müssen, damit Gott den Nachkommen Abrahams das Land Kanaan zum Besitz gibt. Dagegen ist zum Beispiel im 2. Buch Mose Kapitel 19 zu lesen: Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Wenn wir uns nun unserem Bibeltext im 5. Buch Mose zuwenden, so stellen wir fest, was hier gesagt wird, entspricht teilweise einem prophetischen Blick in die Zukunft. Nachdem die Israeliten in das Land Kanaan hineinkommen werden, sollen sie große Steine aufrichten, die als Denkmal daran erinnern, dass Israel Gottes Volk ist. Diesem Volk soll das Land Kanaan gehören. Daran knüpft Gott keine weiteren Bedingungen. Aber damit das Volk Israel das Land nicht nur belagert, sondern in Frieden in diesem Land wohnen kann, muss es Gott gehorsam sein. Genug der Vorrede, hören Sie nun aus Kapitel 27 die Verse 1 bis 3. Und Mose samt den Ältesten Israels gebot dem Volk und sprach: Haltet alle Gebote, die ich euch gebiete. Und zu der Zeit, wenn ihr über den Jordan geht in das Land, das dir der Herr dein Gott geben wird, sollst du große Steine aufrichten und sie mit Kalk tünchen und darauf schreiben alle Worte dieses Gesetzes. Das sollst du tun, wenn du hinübergehst, auf dass du kommest in das Land, das der Herr dein Gott dir geben wird, ein Land, darin Milch und Honig fließt, wie der Herr, der Gott deiner Väter, dir zugesagt hat. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass sich beginnend mit Vers 1 die gesamte Erzählweise des Bibeltextes ändert. In den 26 Kapiteln zuvor wurde alles in der Ich-Perspektive des Mose wiedergegeben. So hören wir Mose beispielsweise in Kapitel 1 zu den Israeliten sagen: Da sprach ich zur selben Zeit zu euch, ich kann euch nicht mehr allein tragen, denn der Herr, euer Gott, hat euch so zahlreich werden lassen. Nun jedoch hat sich die Erzählperspektive plötzlich geändert. Mose ist nicht mehr der Erzähler, sondern über ihn wird etwas erzählt. Im ersten Vers von Kapitel 27 heißt es: Und Mose samt den Ältesten Israels gebot dem Volk und sprach. Dieser Wechsel in der Erzählperspektive ist es auch, den manche Bibelausleger als Beleg dafür ansehen, dass die letzten Kapitel des 5. Mosebuches nicht von Mose selbst verfasst wurden. Ich persönlich glaube jedoch eher, dass Mose der Verfasser ist und dass Gott ihm später sogar noch einen Blick in die Zukunft gewährte. Demnach handelt es sich bei einigen Bibelabschnitten, die noch vor uns liegen, um prophetische Texte. Doch hören Sie zunächst die Verse 4-8. Mose sprach zu den Israeliten: Wenn ihr nun über den Jordan geht, so sollt ihr, wie ich euch gebiete, diese Steine auf dem Berg Ebal aufrichten und mit Kalk tünchen. Und dort sollst du dem Herrn, deinem Gott, einen Altar bauen, aus Steinen, die kein Eisen berührt hat. Von unbehauenen Steinen sollst du diesen Altar dem Herrn, deinem Gott, bauen und Brandopfer darauf opfern dem Herrn, deinem Gott, und Dankopfer darbringen und dort essen und fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott. Und du sollst auf die Steine alle Worte dieses Gesetzes schreiben, klar und deutlich. Soweit die Verse 4-8. Nicht so ganz klar und deutlich ist für uns heute, was genau mit den Worten dieses Gesetzes gemeint ist. Möglicherweise die 10 Gebote, die ja so etwas sind wie die Quintessenz des Gesetzes. Dieses Denkmal, bestehend aus hell getünchten und beschrifteten Steinen, die oben auf dem Berg Ebal aufgerichtet werden sollten, ich kann mir gut vorstellen, wie es weithin sichtbar die Menschen an den Bund erinnerte, den Gott mit seinem Volk geschlossen hatte. Weiter ab Vers 9. Und Mose und die levitischen Priester redeten mit ganz Israel und sprachen: Merke auf und höre, Israel. Am heutigen Tage bist du ein Volk des Herrn, deines Gottes geworden, dass du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam seist und tust nach seinen Geboten und Rechten, die ich dir heute gebiete. Und Mose gebot dem Volk an diesem Tage und sprach: Diese, gemeint sind jeweils 6 der Stämme Israels, beziehungsweise einige Leviten als Stellvertreter, diese sollen stehen auf dem Berge Garizim, um das Volk zu segnen, wenn ihr über den Jordan gegangen seid. Simeon, Levi, Juda, Issachar, Josef und Benjamin. Und diese sollen stehen auf dem Berge Ebal, um zu verfluchen: Ruben, Gad, Asser, Sebulon, Dan und Naphtali. Offenbar sollte beim Einzug des Volkes in das verheißene Land eine Art Spielszene aufgeführt werden. Stellvertretend für je 6 Stämme Israels sollten sich dazu eine Anzahl Leviten auf den Bergen Garizim und Ebal platzieren und Segenssprüche bzw. Flüche herunterrufen. Das Ganze hatte den Zweck, dem Volk Israel vor Augen zu führen, dass es sich immer wieder zwischen Gut und Böse und zwischen Gehorsam und Ungehorsam entscheiden muss. Und je nachdem werden die Israeliten im Land Kanaan Segen oder Fluch erleben. Weiter ab Vers 14. Und die Leviten sollen anheben und zu allen Männern Israels mit lauter Stimme sagen: Verflucht sei, wer einen Götzen oder ein gegossenes Bild macht, ein Greuel für den Herrn, ein Werk von den Händen der Werkmeister, und es heimlich aufstellt. Und alles Volk soll antworten und sagen: Amen. Verflucht sei, wer seinen Vater oder seine Mutter verunehrt. Und alles Volk soll sagen: Amen. Verflucht sei, wer seines Nächsten Grenze verrückt. Und alles Volk soll sagen: Amen. Insgesamt 12 solcher Fluchworte sollen erschallen und in einem Sprechchor vom Volk bestätigt werden. Alle diese Fluchworte haben offenbar einen Bezug zu den 10 Geboten. So war eben davon die Rede, was passiert, wenn das erste Gebot missachtet und ein Götzenbild angefertigt wird. Dann ging es um das Gebot, die Eltern zu achten und zu ehren. Und schließlich die Verschiebung einer Grundstücksgrenze. Sie ist eine Missachtung des Gebots: Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus und was dein Nächster hat. Die 12 Fluchworte am Ende von Kapitel 27 führen also vor Augen, was passiert, wenn man sich nicht an Gottes Gebote hält. Gottes Gebote, die ja auch auf die getünchten, als Denkmal aufgerichteten Steine geschrieben wurden. Sie sind die Grundlage für den Bund Gottes mit seinem Volk Israel. Wir erreichen nun Kapitel 28, das mit einer langen Auflistung von Segenszusagen und Fluchandrohungen beginnt. Diese Segenszusagen und Fluchandrohungen haben es wirklich in sich, denn sie beschreiben, was auf die Israeliten zukommt, wenn sie Gott gehorsam sind bzw. sich ihm widersetzen. Doch nebenbei haben wir damit im Grunde eine historische Beschreibung der Situation im Lande Kanaan vorliegen, noch bevor Israel überhaupt auch nur einen Fuß in dieses Land gesetzt hat. Sprich, auf prophetische Art und Weise wird die Zukunft Israels vorausgesagt. Wie ist das nun aber mit der festen Zusage Gottes vereinbar, den Israeliten das Land Kanaan zum Besitz zu geben? Fühlt sich Gott womöglich unter bestimmten Umständen dazu genötigt, seine Zusage zurückzuziehen? Nun, ziemlich am Anfang der Sendung hatte ich Sie darauf hingewiesen, dass Gottes Bund mit Israel manchmal dargestellt wird wie ein Bund, der ohne jede Bedingung Gültigkeit hat. So sprach Gott etwa zu Abraham: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. An anderen Stellen dagegen werden gewisse Bedingungen genannt, zum Beispiel: Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Im Grunde also könnte man das Volk Israel als zukünftigen Besitzer des Landes Kanaan bezeichnen, der aber zunächst als Pächter in diesem Lande leben soll. Und die monatliche Pacht, die an den Besitzer bezahlt werden muss, nämlich an Gott, besteht aus dem Gehorsam des Volkes. Wenn das Volk zwischendurch seine Pacht nicht bezahlt, dann muss es das Land verlassen. Trotzdem stehen die künftigen Besitzansprüche außer Frage. Schauen wir uns nun einige Aussagen aus Kapitel 28 ein bisschen näher an. In den Versen 1 und 2 heißt es: Wenn du nun der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen wirst, dass du hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten über alle Völker auf Erden machen, Und weil du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorsam gewesen bist, werden über dich kommen und dir zuteil werden alle diese Segnungen. Ich bitte Sie, auf das allererste Wort von Vers 1 zu achten. Wenn du nun der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen wirst. Das heißt, die Segnungen, die jetzt in den nächsten Versen genannt werden, stehen unter dem Vorbehalt des Gehorsams. Weiter ab Vers 3. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, der Ertrag deines Ackers und die Jungtiere deines Viehs, deiner Rinder und deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang. Soweit die Verse 3 bis 6. Eine lange Reihe von weiteren Segenszusagen schließt sich an und endet mit den Versen 13 und 14. Dort heißt es, und der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz, und du wirst immer aufwärts steigen und nicht heruntersinken, weil du gehorsam bist den Geboten des Herrn deines Gottes, die ich dir heute gebiete zu halten und zu tun, und nicht abweichst von all den Worten, die ich euch heute gebiete, weder zur Rechten noch zur Linken, und nicht anderen Göttern nachwandelst, um ihnen zu dienen. Die Segenszusagen enden hier, indem noch einmal daran erinnert wird, dass sie unter dem großen Wenn von Vers 1 stehen, wenn du nun der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen wirst. Dem wird jetzt ab Vers 15 ein Wenn nicht entgegengesetzt. Wörtlich heißt es da, wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn deines Gottes und wirst nicht halten und tun alle seine Gebote und Rechte, die ich heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht wirst du sein auf dem Acker. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, der Ertrag deines Ackers, das Jungvieh deiner Rinder und Schafe. Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang und verflucht bei deinem Ausgang. So wie in den Versen zuvor eine ganze Liste mit Segenszusagen folgte, so folgt hier eine Liste mit Fluchandrohungen. Ein wahres Schreckensszenario. So richtig interessant wird es dann aber ab Vers 32. Denn ab hier folgen einige Androhungen, die damals für das Volk Israel noch in der Zukunft lagen, weil das Volk das Land Kanaan noch nicht betreten hatte. Aber aus der heutigen Perspektive kann man sagen, dass diese Androhungen bereits Wirklichkeit geworden sind. Es geht darum, dass Israel das Land Kanaan wieder verlassen muss. Einen solchen Fall hatte es bereits zuvor gegeben. Obwohl Abraham die Verheißung bekommen hatte, dass seinen Nachkommen dieses Land gehören wird, und obwohl er selbst aus Ur in Chaldea dorthin gezogen war, wurde ihm dennoch von Gott gesagt, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist, und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen 400 Jahre. Tatsächlich musste Jakob, der Enkelsohn Abrahams, das Land Kanaan wegen einer Hungersnot verlassen, und er siedelte sich mit seiner Familie in Ägypten an. Erst nach über 400 Jahren verließen die Israeliten das Land Ägypten und zogen in Richtung Kanaan. Das fünfte Buch Mose berichtet ja darüber, wie sie östlich des Jordans darauf warten, dass Gott ihnen den Befehl zum Einmarsch gibt. Das wird dann die erste Rückkehr in das Land Kanaan sein. Diese erste Rückkehr gelingt auch tatsächlich, wie man im Buch Josua nachlesen kann. Und das darauffolgende Buch in der Bibel, nämlich das Buch der Richter, schildert, wie sich die Israeliten in dem Land niederlassen und dort ein normales Alltagsleben beginnen. Doch noch bevor die erste Rückkehr überhaupt stattfindet, wird in unserem Bibeltext bereits die zweite Vertreibung aus dem Land Kanaan angekündigt. Hören Sie dazu die Verse 32 bis 34. Deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben werden, das deine Augen zusehen müssen und täglich vor Verlangen nach ihnen vergehen, und in deinen Händen wird keine Kraft sein. den Ertrag deines Ackers und alle deine Arbeit wird ein Volk verzehren, das du nicht kennst, und du wirst geplagt und geschunden werden dein Leben lang und wirst wahnsinnig werden bei dem, was deine Augen sehen müssen. Diese Prophezeiung hat sich meines Erachtens erfüllt, als Zedekia, der letzte König des Südreiches Juda, mit ansehen musste, wie seine Söhne getötet wurden. Anschließend nahm man ihm das Augenlicht und führte ihn in die babylonische Gefangenschaft. Nach Babylon wurden zwar nicht alle Israeliten verschleppt, aber ein bedeutender Teil der Bevölkerung, besonders die Oberschicht. In unserem Bibeltext, in den Versen 35 bis 37, wird ihr Schicksal bereits im Voraus angekündigt. Dort heißt es: Der Herr wird dich schlagen mit bösen Geschwüren an den Knien und Waden, dass du nicht geheilt werden kannst, von den Fußsohlen bis zum Scheitel. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich gesetzt hast, unter ein Volk treiben, das du nicht kennst, noch deine Väter, und du wirst dort anderen Göttern dienen, Göttern aus Holz und Stein. Und du wirst zum Entsetzen, zum Sprichwort und zum Spott werden unter allen Völkern, zu denen der Herr dich treibt. Aus der Bibel wissen wir, dass die Israeliten, die nach Babylon verschleppt wurden, nach und nach zurückkehren durften. In den Büchern Esra und Nehemia wird darüber berichtet. Damit hat sich also die zweite Rückkehr ins Land Kanaan vollzogen. Die dritte Vertreibung hat sich dann mehr als 600 Jahre später ereignet, als die Römer das Land besetzten und schließlich im Jahr 70 nach Christus Jerusalem mitsamt dem Tempel zerstörten. Diese Ereignisse werden meines Erachtens ab Vers 48 prophezeit. Dort heißt es: Und du wirst deinem Feinde, den der Herr gegen dich schicken wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und allerlei Mangel. Und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vertilgt hat. Der Herr wird ein Volk über dich schicken von ferne, vom Ende der Erde, wie ein Adler fliegt, ein Volk, dessen Sprache du nicht verstehst, ein freches Volk, das nicht Rücksicht nimmt auf die Alten und die Jungen nicht schont. Es wird verzehren die Jungtiere deines Viehs und den Ertrag deines Ackers, bis du vertilgt bist, und wird dir nichts übrig lassen vom Korn, Wein und Öl und vom Jungvieh deiner Rinder und Schafe, bis es dich umgebracht hat. Es wird dich ängstigen in allen deinen Städten, bis es niedergeworfen hat, deine hohen und festen Mauern, auf die du dich verlässt, in deinem ganzen Lande. Und du wirst geängstigt werden in allen deinen Städten, in deinem ganzen Lande, das dir der Herr dein Gott gegeben hat. Du wirst die Frucht deines Leibes, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, die dir der Herr dein Gott gegeben hat, essen in Angst und Not, mit der dich dein Feind bedrängen wird. Soweit die Verse 48 bis 53. Auch die schreckliche Vorhersage, dass einige Menschen vor lauter Hunger das Fleisch verstorbener Kinder verzehren werden, soll tatsächlich in Erfüllung gegangen sein. Davon berichtet jedenfalls der römisch-jüdische Historiker Flavius Josephus. Als Folge der kriegerischen Auseinandersetzungen wurde das jüdische Volk in alle Welt zerstreut. Durch die Jahrhunderte hindurch bis zum Holocaust im Zweiten Weltkrieg haben die Juden schlimme Zeiten der Verfolgung durchgemacht. Und ich fürchte, diese Zeiten sind auch heute noch nicht vorbei. Zerstreuung und Verfolgung, auch das wurde im 5. Buch Mose Kapitel 28 vorhergesagt. Ab Vers 64 ist zu lesen: Der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker von einem Ende der Erde bis ans andere. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht kennst, noch deine Väter, nämlich Göttern aus Holz und Steinen. Dazu wirst du unter jenen Völkern keine Ruhe haben, und deine Füße werden keine Ruhe stattfinden. Denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben und erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Und dein Leben wird immer da in Gefahr schweben. Nacht und Tag wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Morgens wirst du sagen, ach, dass es Abend wäre. Und abends wirst du sagen, ach, dass es Morgen wäre. Vor Furcht deines Herzens, die dich schrecken wird, und von dem, was du mit deinen Augen sehen wirst. soweit die Verse 64 bis 67. Von 3 Vertreibungen aus dem Land Kanaan war also bisher die Rede. Erstens, Jakob und seine Familie mussten wegen einer Hungersnot nach Ägypten fliehen. Zweitens, die babylonische Gefangenschaft. Und drittens, der Krieg gegen die Römer und die Zerstörung Jerusalems. Zweimal konnten die Israeliten ins Land Kanaan bzw. nach Israel zurückkehren. Doch wie steht es mit dem dritten Mal? Nun, viele Christen sind davon überzeugt, dass die Gründung des Staates Israel nach dem Zweiten Weltkrieg genau diese dritte Rückkehr darstellt. Doch ich habe da meine Zweifel. Wenn wir uns heute den Staat Israel anschauen, dann müssen wir feststellen, es ist ein umkämpfter Staat, von vielen Feinden umgeben. Zahlreiche Juden bleiben, aus verständlichen Gründen, lieber in den Vereinigten Staaten, in Deutschland oder in anderen Ländern, in denen sie sich heimisch fühlen, weil es dort viel friedlicher ist als in Israel. Das sind für mich jedoch deutliche Anzeichen dafür, dass die endgültige Rückkehr der Juden in das verheißene Land noch aussteht. Noch 3 Sendungen zum 5. Buch Mose liegen vor uns. Ich hoffe, Sie halten durch und schalten auch beim nächsten Mal wieder ein. Dann nehmen wir Kapitel 29 und einen Teil von Kapitel 30 unter die Lupe. Also, auf Wiederhören, bis zur nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel.